Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Seit neuestem bin ich ja, und für die Schwaben ist es eigentlich sehr wichtig, so ein bisschen unter den Häuslebauern, dadurch, dass wir gerade am Renovieren sind. Und was mir da aufgefallen ist, was eigentlich auch klar ist, aber wenn man das mal selber macht, dann fällt es ja umso mehr auf, so wie wichtig die grundlegenden Arbeiten sind, auf denen die anderen aufbauen. Das heißt, wenn man bei irgendwelchen grundlegenden Arbeiten so ein bisschen schlampig ist, dann hat man ständig Probleme damit. Wenn eine Maueröffnung schief ist und ich möchte eine Tür einbauen, dann kann ich noch so gut mich anstrengen bei der Tür, es wird einfach nicht richtig hinhauen. Oder wenn ich beim Verputzen merke, der Verputz ist runtergerutscht, da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich mache eine Tapete schön drauf und strenge mich beim Pinseln dann ganz, ganz toll an. Es wird einfach nicht mehr wirklich hinhauen. Und klar, noch viel relevanter ist es, wenn man dann wirklich ein Haus baut und ein Fundament hat. Und wenn es schief ist, wird auch alles andere, was man baut, schief sein und es wird Probleme verursachen. Und ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Es ist ja auch so, dass unser Glaube auf einem Fundament steht und dass deswegen das Fundament so wichtig ist. Und wir sind ja gerade dabei, einen Epheserbrief durchzunehmen. Und auch beim Epheserbrief ist der erste Teil, finde ich, so wie eine Art Fundament für alles, was später kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns besonders mit diesem Teil intensiv auseinandersetzen und sehen, auf was dann alles Spätere aufbaut. Weil wenn wir das Fundament nicht richtig verstanden haben, dann ja, wird es auch bei anderen Stellen später schwierig. Und eben dieses Fundament vom Epheserbrief ist gleichzeitig auch das Fundament unseres Glaubens, und ich möchte jetzt die Stellen lesen im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich finde gerade diese Stelle so faszinierend, weil für mich kommt da so sehr rüber, wie das, was hier geschrieben ist, wie es nicht von menschlichen Gedanken hätte erspringen können, sondern dass es wirklich, dass uns Gott hier offenbart, etwas von ihm und von dem Werk der Rettung. Ich habe ja die Predigt überschrieben als das Erlösungswerk des dreieinigen Gottes, und ich finde, man kann hier sehr schön sehen, wie der Abschnitt, obwohl er eine Einheit bildet und das Erlösungswerk darstellt, dann doch die Rollen der einzelnen Personen Gottes zeigt. So ist Vers 3 bis 6 geht es hauptsächlich um den Heilsratschluss und die Erwählung des Vaters. Da ist auch leider ein kleiner Schreibfehler, also bei Punkt 1 auf dem Zettel. Das soll nicht des Volkes, sondern des Vaters heißen. Und dann von Vers 7 bis Vers 12, dann die Erlösung durch Jesus Christus, durch den Sohn. Und die Verse 13 bis 14, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Wir wollen mit dem ersten Punkt beginnen, der Heilsratschluss und die Erwählung des Vaters. Interessant ist, dass Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Lobpreis an Gott. Und ich denke, es ist nur richtig, diesen Abschnitt mit einem Lobpreis an Gott zu beginnen. Wir sehen später noch, warum uns eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als Gott dafür zu loben, was er getan hat. Und ich denke, Gottes Herrlichkeit zeigt sich in vielen Dingen. In der Schöpfung, in dem, wie er mit seinem Volk umgeht. Und ganz besonders zeigt sich eben seine Herrlichkeit in dem Erlösungswerk selber, das uns hier beschrieben wird. Und deswegen fängt Paulus auch zu Beginn an, dass er Gott, den Vater und Jesus Christus preist und jetzt hier weiter uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Ich finde das Thema, wenn man sich überlegt, okay, was heißt denn das jetzt mit jedem geistlichen Segen, ganz interessant, sich ja das Thema Segen anzuschauen durch die Bibel. Ich habe die erste Stelle mir aufgeschlagen und ich finde, dass die schon sehr wichtig ist in Bezug darauf, wo das Wort Segen vorkommt. Und zwar wird das Wort Segen zum ersten Mal erwähnt in 1. Mose 12, Vers 2, als Gott Abraham beruft. Und zwar, ich lese schon ab Vers 1, sagt hier: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und wenn man das Thema des Segens dann so verfolgt, dann sieht man, dass sich das eigentlich nur in Christus dann erfüllt. Das heißt, dass Segen möglich ist, das ist eigentlich nur in Christus, weil zuvor ist für uns Menschen eigentlich nur Fluch möglich. Und dass Abraham diese Verheißung bekommen hat, dass sich in ihm und in seinem Volk der Segen auf die Menschheit übergehen soll, hat sich eigentlich in Christus erfüllt. Und eine Stelle, in der das relativ gut dargestellt wird, ist Galater 3, die Verse 13 und 14. Da sagt auch Paulus: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist entfliegen, der verheißen worden war. Und wenn man sich das dann so überlegt, finde ich, ist es so was Großes zu wissen: Eigentlich hätten wir als Menschen nur Fluch verdient. Aber in Christus hat Gott uns gesegnet, und zwar mit jedem geistlichen Segen, den man sich nur vorstellen kann. Und das ist allein der Ausdruck ist eigentlich so groß, weil wir denken ja dann oft menschlich und könnten uns vorstellen, was wäre jetzt für uns einen großen Segen, wenn wir alles Mögliche besitzen würden, eine Villa, ein tolles Auto oder ich weiß nicht was alles. Aber es ist trotzdem noch so klein im Vergleich zu dem, was uns hier verheißen wird, dass wir in Christus mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind. Er geht dann weiter in Vers 4 und geht im Prinzip darauf ein, ja, wie wir diesen Segen erlangt haben, wie wir dazugekommen sind. Und sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und auch hier ist es so, dass es wieder so was Großes ist, die Auserwählung vor Grundlage der Welt, und dass es auch wieder so ein Thema ist, was man sich als Mensch irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, was alles dahinter steckt. Und ja, doch ist es so, dass wir in dem, dass Gott uns auserwählt hat, besonders Gottes Allmacht und Souveränität sehen. Dass Gott in dem, wie er handelt, mächtig und souverän ist. Auch da ist mir dann direkt eingefallen, beim Renovieren ist es so, ich bin sowieso jemand, der gerne Sachen plant und denkt, okay, ich muss das und das vorbereiten und wenn wir zu der Arbeit kommen, müssen die Sachen schon mal da sein und dann habe ich einen Zeitplan und dann bauen die Aufgaben aufeinander auf. und denkt so, okay, kein Problem, müsste ja alles klappen. Und wenn man dann hingeht und anfängt es zu machen, dann stellt man fest, oh, hier ist ein Problem, da funktioniert es leider nicht, wie ich mir das gedacht hätte, und ständig muss man sich den Umständen anpassen und alles läuft anders, als man sich das gedacht hätte. Der Plan, den ich mir vorgenommen habe, hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn ich mir dann vorstelle, Gott hat jetzt nicht nur einen Plan, ein Haus zu renovieren, sondern Gottes Plan ist allumfassend. Die ganze Welt, alles, was hier passiert, ist mit in seinem Plan. Und jetzt ist es jetzt nicht so, dass Gott denkt, oh, in der Ukraine wird jetzt ein Flugzeug abgeschossen. Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Oder, oh, da ist ein Mädchen, das hat jetzt sich in den Jungen verliebt und macht ihm schöne Augen. Mist, die war doch von ganz anderen gedacht. Was soll ich jetzt hier machen? Dass er ständig irgendwie gejagt ist von Umständen, sondern für Gott ist es ganz anders. Gott hat einen Plan und alles läuft nach seinem Plan. Die Sachen sind in seiner Hand. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann erkennt man so ein bisschen, wow, wie mächtig muss Gott sein, dass alles so eine komplexe Erde, alles was läuft, jeder einzelne Mensch, was passiert, im Prinzip ist es in seinem Plan und er hat Macht und Souveränität über alles, was passiert. Und mit dem Wissen dann sich zu überlegen, okay, mit Gottes Macht und Souveränität hat er sich Menschen ausgewählt, nicht weil sie einen besonderen Verdienst hätten oder weil er in der Vorschau gesehen hätte, ja, die sind jetzt doch ganz gut, sondern weil er es so festgelegt hat. Eine Stelle, die ja darauf so ein bisschen eingeht, ist Römer 11, Vers 36. Und zwar sagt hier Paulus: Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das heißt, von Gott gehen alle Dinge aus, durch ihn haben alle Dinge Bestand und für ihn sind alle Dinge. Noch das, was wir hier lesen über die Errettung. Sie ist von Gott durch Christus ausgeführt und wiederum dienen sie zu seinem Lob. Und ja, was wir dabei immer wieder sehen in den Versen, in der Feste, die wir gelesen haben. Ich hatte letztes Mal bei der Einführung schon darauf hingewiesen und auch heute müssen wir darauf achten, dass er immer wieder wiederholt in Christus. Das heißt, er hat uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus und dann geht er weiter, wie er uns in ihm, also in Christus auserwählt hat. Und so wiederholt sich das eigentlich den ganzen Abschnitt über, dass alles, was wir in der Rettung haben, dass wir es in Christus haben. Und das ist ihm so wichtig, auch in Bezug auf die Segnungen und Verheißungen. Wir kommen ja da später noch dazu, aber ich möchte trotzdem eine Seite weiter, Epheser 2 gehen, weil damit ist nochmal schön dargestellt, ab Vers 11, wo er nochmal sagt, okay, wo wir herkommen und wo wir dann hinkommen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von den Bürgschaften Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also wir hatten keine Hoffnung, keinen Segen, nichts. Nun aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und das ist das Schöne, dass uns in Christus das alles zuteil wird. Er fährt dann hier weiter und sagt, wie er uns in ihm, also in Christus, auserwählt hat, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und das ist die neue Stellung, die wir in Christus vor Gott haben. Und das ist auch etwas, was man sich auch nicht so recht vorstellen kann, dass Gott uns in Christus als heilig und tadellos ansieht. Weil wir sehen in unserem Leben, dass es nicht immer so ist, dass wir heilig und tadellos sind. Und doch sind wir es durch Christus, dass wir wirklich vor Gott als heilig und tadellos dastehen. Und daran können wir auch erkennen, dass es nur Gnade ist, dass es nichts ist, was wir erwägt hätten, sondern dass es etwas ist, wozu uns Gott bestimmt hat. Und er geht dann weiter und sagt, Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das Wort vorherbestimmt aus dem Griechischen kommt von pro und horizo. Pro ist vor und horizo ist dann das Festlegen, das Entscheiden, das Bestimmen. Und auch hier wird nochmal deutlich, dass es unabhängig von uns ist, sondern dass es Gott war, der es vorherbestimmt hat, der sich dazu entschieden hat, bevor Grundlegung der Welt, dass wir sein sind, dass wir seine Söhne heißen dürfen. Und ich weiß, dass es so ein bisschen ein schwieriges Thema ist, sich zu überlegen, ja, aber warum sind jetzt eine vorherbestimmt und andere nicht vorherbestimmt? Und man kann sich sehr viel im Kopf drüber zerbrechen, aber ich glaube, wohin es uns eigentlich hinführen soll, ist einmal die Erkenntnis, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton, und die Frage für mich ist dann immer, okay, ich verstehe es nicht vollständig, warum alles so gegangen ist, aber was ich verstehe ist, dass ich es persönlich eigentlich nicht verdient hätte. Ich weiß nicht, warum Gott hingegangen ist und gesagt hat, ich soll seinen Sohn heißen dürfen. Und weil es deswegen so was Großes ist, ist es eigentlich etwas, was einen auf die Knie zwingt und einen demütigt und sagt, wow Gott, ich kann dir so dankbar sein, dass ich in deiner Gnadenwahl getroffen worden bin, jemand, der es überhaupt nicht verdient hat, der einen Fluch verdient hat, der ein Sünder ist und nun heilig und tadellos vor dir sein darf und dein Sohn sein darf. Und so ist es etwas, was eigentlich Gott und Gottes Gnade ganz groß macht, dass er, ohne dass er es gemusst hätte, Menschen auserwählt sein zu werden. Und das ist auch, was Paulus hier macht. Er sagt in Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Ja, auch Paulus preist Gott für seine große Gnade und für seine Herrlichkeit. Und der Abschluss wiederholt sich bei Ende jeder Rolle, also nachdem er auch von Christus spricht, was er getan hat, und vom Heiligen Geist, wiederholt sich jedes Mal der Lobpreis Gottes über seine Gnade und über die Herrlichkeit Gottes, die er durch die Rettung zeigt. Und ich finde, ganz zentral ist dann, dass eigentlich die Rettung letztendlich dazu dient, dass Gott selbst verherrlicht wird. Es gibt viele, die sagen, ja, die Errettung ist im Prinzip für den, also sagen, dass der Mensch im Zentrum der Rettung steht, dass alles sich um den Menschen dreht und Gott hingegangen ist. Ja, er ist hingegangen, um uns zu erretten, aber letzten Endes steht Gott selber im Zentrum der Rettung und letzten Endes wird nicht der Mensch, sondern Gott dadurch verherrlicht, dass er uns Menschen errettet, weil es sein Werk ist. Und eben deswegen ist es Paulus so wichtig, dass er jeden Abschnitt damit abschließt, dass Gott gelobt wird und dass ja, seine Gnade verherrlicht wird. Wir kommen dann zum Punkt 2, die Erlösung durch Jesus Christus, ab Vers 7. Hier steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Auch hier beginnt Paulus wieder mit, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott hat sich einen Plan ausgedacht, uns Menschen zu retten, und Christus ist derjenige, der ihn ausgeführt hat. Christus hat für unsere Schuld sein Blut vergossen, um für uns Vergebung der Sünde zu erlangen. Dass wir, wie es oben berichtet, heilig und tadellos sein können, lag, wie gesagt, nicht an uns, sondern an dem, dass Christus es für uns erreicht hat. Und deswegen musste Jesus auf die Erde kommen und, wie es hier heißt, zum festgesetzten Zeitpunkt zur Fülle der Zeit, ähnlich auch, wie wir es in der Lesung gehört haben. Und das ist eigentlich auch, was die Adventszeit ausmacht, dass wir nochmal dran denken, wie sehr die Erde, wie wir Jesus gebraucht haben. Advent heißt ja die Erwartung, über die Ankunft des Christus, dass wir warten mussten, die Menschheit, dass Christus hier auf die Erde kommt, um eben das alles möglich zu machen. Und Jesus selber sagt, dass es eigentlich sein Auftrag war, warum er hier auf die Erde gekommen ist, um eben den Willen des Vaters zu tun, um die Erlösung zu erwirken. Finde ich, am deutlichsten wird das in Johannes berichtet, wie Jesus es häufig selber sagt. Ich möchte zwei, drei Stellen vorlesen. Zum einen in Johannes 4, Vers 34. Das war die Situation, als Jesus die Samariterin getroffen hat. Da sagt dann Jesus, spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Oder in Johannes 6, Vers 38 heißt es dann: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, heißt es ab Vers 4: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Jesus betet hier zum Vater und sagt dann weiter: Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Wir sehen hier, als Christus hier auf der Erde war, war es sein Anliegen, Gottes Plan, den Heilsplan auszuführen. Und er war da gehorsam bis zum Ende und das hat für ihn den Tod am Kreuz bedeutet. Und das ging dann so weit, dass er die ganze Sünde, die ganze Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, dass er die auf sich genommen hat, dass Gott den Zorn, den wir verdient hätten, auf Christus abgewälzt hatte. Und Christus selbst zur Sünde gemacht wurde, dass wir zur Gerechtigkeit in Gott werden können. Es heißt dann weiter: Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss. Das Geheimnis seines Willens, auch darauf geht der Epheserbrief später noch in Kapitel 3 hauptsächlich ein, was dahinter steckt, aber auch schon in Kapitel 2, und ich denke, das ist ganz gut zusammengefasst in den Versen 14 bis 18. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes, der Gebote und Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Nahen und den Fernen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Das Geheimnis seines Willens war eigentlich die Erwählung der Gemeinde und Menschen aus Juden und Heiden zu einer Gemeinde, zu einem Leib zu finden und zu vereinen durch das Kreuz. Und auch wenn jetzt in der Stelle in Kapitel 1 das Kreuz nicht wirklich erwähnt wird, also mit einem Wort, dann sehen wir dennoch, dass eigentlich in dem Teil des Kreuz und was am Kreuz geschah, im Zentrum steht, dass Christus sein Blut vergossen hat und dass er das Geheimnis seinen Willen bekannt gemacht hat, das heißt, Juden und Heiden in einem Leib zu vereinen durch das Kreuz wiederum. Und eben die Scheidewand, die besteht zwischen dem Menschen und dem Vater, abzubrechen und Frieden zu stiften. Also Christus war derjenige, der die Erlösung für uns ausgeführt hat. Und in Vers 11 heißt dann wiederum in ihm, in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Das Thema Erbteil, darüber könnte man eine ganze Andachtsreihe machen, aber ich möchte trotzdem ganz kurz darauf eingehen. Und zwar ist das Erbteil auch wieder ein sehr interessantes Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht, weil das Erbteil war eigentlich immer das verheißene Land, schon im Alten Testament für das Israel und dann auch für uns. Und das Erbteil ist letzten Endes unser Platz im Himmel, im neuen Himmel und der neuen Erde und somit das ewige Leben mit Gott. Und deswegen ist es auch wieder so was Großes, dass wir in Christus die Erlösung haben und gleichzeitig berechtigt sind am Erbe, eins bei Gott im Himmel zu sein. Auch das hat Christus für uns erwirkt. Und auch hier wiederum liegt der Fokus beim Erbteil war es immer so, dass es, oder im Alten Testament, dass es gelost worden ist. Das heißt nicht, dass es zugelost worden ist, dass es so gesehen, dass es Gott bestimmt hat, das Erbteil. Und es wird auch noch mehr betont, wenn er sagt, die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. In dem Satz kommt eigentlich dreimal drin, wie Gott es bestimmt hat, dass wir dieses Erbteil erlangt haben sollen. Und auch hier kann man wieder sehen, es ist nicht unser Verdienst, sondern Gott ist es, der es aufgrund seines Vorsatzes und gemäß seinem Ratschluss erwirkt hat durch Christus. Und wenn wir das überlegen und sehen, dann führt es wieder dazu, dass wir sagen müssen, okay, ja, wir können Gott und vor allem Christus so sehr dankbar sein für das, was er erwirkt hat, dass er sich Gottes Willen untergeordnet hat und diesen Weg gegangen ist und dass wir nun erlöst sein dürfen und dass wir ein herrliches Erbe haben dürfen, wie wir es in der Lesung gelesen haben, das für uns aufbewahrt ist im Himmel. Und deswegen endet auch Paulus wieder diesen Abschnitt damit, dass er in Vers 12 sagt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Auch hier lobt er wieder Gott für das, was er durch Christus bewirkt hat. Wir kommen dann nun zum dritten Teil, zu der Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Und auch hier beginnt er wieder mit den Worten in ihm, also in Christus. Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eure Rettung gehört habt. Hier geht es jetzt um, sagt er, von uns, die wir das Evangelium gehört haben. Und auch das Thema Evangelium wäre wieder ein sehr umfangreiches Thema, sich Gedanken zu machen, was bedeutet eigentlich das Evangelium. Und ein Stück weit kann man sagen, die ganze Bibel steckt voll Evangelium, beziehungsweise kann man brauchen, um das Evangelium zu verstehen. Und noch gibt es einige Stellen, die, finde ich, das Evangelium ganz gut zusammenfassen. So ist eine Kurzzusammenfassung des Evangeliums in 1. Korinther 15, Verse 3 und 4. Wo es heißt, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Dass Christus für unsere Sünden gestorben und dass er auferstanden ist, ja, das ist so der Kern des Evangeliums. Und er sagt hier, dass als wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung gehört haben, und hier ist ein wirksames Hören gemeint, so ähnlich wie es in Jakobus erwähnt wird, dass er sagt, okay, wenn jemand hört, dann passiert auch was, dann lebt er entsprechend. Oder man kann auch sagen, wirksam gehört hat, wie Jesus das gesagt hat, also das Gleichnis von dem Hirten und auch von der Tür, den Menschen erzählt in Johannes 10, Vers 2 sagt er, wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft sie beim eigenen Namen und führt sie heraus. Das heißt, hier sagt Jesus, die Schafe, die ihm gehören, die ruft er und die hören auch und die kommen und schließen sich seiner Herde an. Und so sagt er eben hier, wer dieses Wort des Evangeliums der Rettung so gehört hat, dass er es ergriffen hat, weil er nicht anders konnte, weil Christus ihn gerufen hat. Und weiter sagt er, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und auch das Gläubigwerden ist, also ein gutes Beispiel, finde ich, ist da Abraham, als Gott ihn berufen hat, die Stelle, wir hatten es ja vorhin gelesen, hat Abraham Gott geglaubt. Das heißt, er glaubte ihm, weil Gott ihn dazu berufen hat. Und eine Stelle, die das, finde ich, auch gut darstellt, ist in der Stelle, die hat mir gerade schon mal aufgeschlagen, in dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, da sagte Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Er sagt, die Menschen, die Gott ihm gegeben hat, denen hat er sein Wort geoffenbart und sie haben es auch angenommen und haben dem geglaubt. Und hier ist dann weiter, und dass diejenigen versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und das Versiegeln ist etwas, was in der Antike, aber eigentlich auch bis heute noch genutzt wird, dass man entweder ein Dokument für gültig erklärt hat oder auch einen Eigentumsanspruch damit erhoben hat. Sprich, es war dann so, dass wenn jemand bei Müller einen Sack Mehl gekauft hat, ein Kaufmann, und der hatte ein Siegel dann, und der hat das Geschäft abgewickelt, dann hat der Mehlsack schon mal das Siegel bekommen. Und auch wenn er das im Mehlsack noch bei Müller stand, war es dennoch schon klar, derjenige, der von dem das Siegel ist, dem gehört das Eigentum, die Mehlsäcke in dem Fall, und kein anderer hat da mehr Anspruch drauf. Und so ist auch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist der Eigentumsanspruch Gottes für uns, dass es für alle klar ist. Und wenn sich damals die Leute, wenn jetzt ein königliches Siegel irgendwo war, dann hatten die sich gefürchtet, sich irgendwie an dem Eigentum zu vergreifen, denn sie wussten, das gehört dem König. Und wie viel mehr ist es, wenn wir das Siegel Gottes haben, dass es eben klar ist, dass wir Gott gehören und dass uns niemand mehr Gottes Hand entreißen kann. Und interessant ist auch, dass dann hier steht, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So ist es, dass hier Heilige Geist der Verheißung steht. Das, finde ich, wird für mich nochmal klar, dass auch dadurch die Verheißung einfach nochmal haben, ja, sie sind wahr und sie sind ganz gewiss und bestätigt, weil der Heilige Geist sie bestätigt, dass sie sich erfüllt haben in Christus. Er sagt dann weiter, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Unterpfand ist es auch ähnlich, das gab es eben auch im Altertum schon, dass es eine Anzahlung auf irgendetwas gab, dann hat man auch schon was ausgemacht und den Vertrag dann dadurch besiegelt, dass es eben schon die erste Anzahlung gab, bis dann eben der Rest gezahlt worden ist und es dann mit abgeholt worden ist. Und da gibt es eigentlich auch eine gute Stelle, die das, finde ich, nochmal so ein bisschen für uns dann auch die Bedeutung erklärt, in 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Hier wird deutlich, dass wir so in gewisser Weise in so einer Zwischenzeit sind, dass wir im Zustand schon heilig und tadellos sind und doch leben wir noch in einer sündigen Erde, auch mit einem sündigen Fleisch und einem sündigen doch wieder. Und wir erwarten eine Herrlichkeit, wo wir bei Gott sein werden, wo wir von Glauben ins Schauen gelangen werden. Und der Heilige Geist ist eben dieses Unterpfand und dieses Siegel, das in uns wirkt und das uns gewiss macht, dass es auch wirklich jetzt schon Gültigkeit hat und dass wir das auch erleben werden, vom Glauben in das Schauen zu kommen und Gott dann wirklich von Angesicht zu sehen, einen neuen Leib zu haben, der dann eben von der Sünde los ist. Und so ist es nochmal eine große Zusicherung des ewigen Lebens, das wir haben. Und ja, ist eben das Siegel der Errettung, der Erlösung. Ich möchte dann zum Schluss kommen, noch mal kurz zusammenfassen und auch so ein bisschen in die Anwendung gehen. Was mir in dem Abschnitt hauptsächlich aufgefallen ist, und ich habe da auch nicht immer schon so drüber gedacht, aber hier finde ich es wirklich sehr sichtlich, dass das Werk der Rettung kein Menschenwerk ist, sondern dass es Gottes Werk ist. Bei all dem, was wir gelesen haben, steht jetzt nirgends dran, was jetzt der Mensch zu tun hat, dass es darauf ankommt, dass er die Entscheidung zu treffen hat. Klar, das gehört auch mit dazu, aber hier sehen wir hinter den Kulissen, das Erlösungswerk ist etwas, was Gott bewirkt hat und der Mensch hat darin keinen Platz. Und deswegen ist es eigentlich was Großes, was uns wirklich auf die Knie zwingen muss und sagen muss, wow, Gott, du hast es alles bewirkt, die ganze Errettung. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun, ich war tot in Sünde und du hast dieses alles gemacht, du hast mich auserwählt, du hast mich dazu bestimmt, heilig und tadellos zu sein, deinen Sohn heißen zu dürfen und du hast dafür Jesus Christus auf die Erde gesandt, dass er ans Kreuz gegangen ist, um die Erlösung zu bewegen und ein herrliches Erbe für mich aufzubewahren. Und du hast mir deinen Geist gegeben, der davon zeugt und der das versiegelt und der mich gewiss macht, dass ich dein bin und dass ich eins zu dir kommen darf. Und ich finde, das ist so was Großes, was man hier liest und was uns ja wirklich dankbar macht über Gottes Gnadenwahl und uns seine Herrlichkeit, auch seine Macht und Souveränität zeigt, die er über alle Dinge hat. Und auch zu wissen, okay, es ist sein Plan und sein Plan geht nicht schief, er ist nicht von Umständen gejagt, sondern er führt ihn aus und es ist nicht von mir abhängig, sondern es ist von Gott abhängig und es ist gut, dass es von Gott abhängig ist. Ja, wir hatten da die einzelnen Rollen des von Gott gesehen in dem Erlösungswerk, eben wie Gott den Plan gefasst hat, uns auserwählt hat, wie Christus ihn ausgeführt hat, sich hingegeben hat und wie uns der Heilige Geist ja versiegelt. Und für mich ist eben die erste Konsequenz und die erste Anwendung von dem, was wir gelesen haben, auf die Knie zu gehen und Gott mit dankbarem Herzen dafür zu loben und zu preisen. Für das, was er hier getan hat. Und jetzt möchte ich wieder ganz auf den Anfang zurückkommen, dass dieses Kapitel so ein Stück weit auch die Grundlage ist für alles, was dann später kommt. Und dass er deswegen ganz zentral ist. Und deswegen denke ich, im nächsten Schritt ist es wichtig, dass wir in der Erkenntnis über die Errettung, über das, was hier passiert, weiter wachsen, um viele Sachen, die dann später kommen, um Anwendungen besser verstehen zu können. Und ja, in der wachsenden Erkenntnis, denke ich, wächst auch dann die Verherrlichung Gottes, weil wir dann noch mehr erkennen, wie groß Gott ist und wie sehr den Lob und die Verherrlichung verdient, aufgrund dessen, was er bewirkt. Ich möchte mit dem Abschiedsgruß von Paulus aus dem Epheserbrief schließen. Er sagt hier: Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe sei im Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.
Wir singen als nächstes das Lied Nummer 297.